ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
In den Wirren und Grausamkeiten des Zweiten Weltkriegs fand ein junger Soldat aus Hamburg Trost und Stütze in einem Büchlein, das er als 16-Jähriger zur Konfirmation geschenkt bekommen hatte. Er trug es stets in seinem Tornister bei sich. Es waren die philosophischen Selbstbetrachtungen des römischen Kaisers Marc Aurel.
3 Jahrzehnte später, 1974, wurde der einst junge Soldat namens Helmut Schmidt zum 5. Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Er las immer noch gern in dem philosophischen Büchlein. Und in seinem Hamburger Arbeitszimmer stand eine kleine Reiterfigur, die Marc Aurel zeigte.
Vor allem zwei Prinzipien des Römerkaisers waren es, die dem 2015 verstorbenen Bundeskanzler Schmidt besonders wichtig erschienen. Bei allen Widrigkeiten des Lebens müsse der Mensch seine Pflicht erfüllen. Und er solle dabei stets gelassen bleiben.
Der sozialdemokratische Politiker Helmut Schmidt ist kein Einzelfall. Auch viele andere Zeitgenossen lassen sich heute von Marc Aurel inspirieren. Wissenschaftlerinnen und Berufsphilosophen, Manager, Psychologinnen, Studierende, aber auch ganz normale Leser greifen zu den Selbstbetrachtungen des römischen Philosophen auf dem Kaiserthron. In zahllosen Auflagen wurden sie immer wieder gedruckt. Und in den Auslagen der Buchhandlungen werden sie, oft schon für weniger als 5 Euro, beworben mit Titeln wie »Die Kunst des guten Lebens« oder »Wege zu sich selbst«.
Wer war dieser Marc Aurel, der mehr als 1800 Jahre nach seinem Tod die Leser immer noch in den Bann zieht? Im rheinland-pfälzischen Trier besuchten 2025 weit über 100.000 Besucher die große Doppelausstellung, die sich in 2 Museen dem römischen Kaiser annäherte. Historisch-archäologisch und politisch-philosophisch.
Für Markus Reuter, den Direktor des Rheinischen Landesmuseums Trier, gehört Marc Aurel zu den faszinierendsten historischen Persönlichkeiten der römischen Antike. Über keinen anderen Kaiser wissen wir mehr, sagt der Archäologe. Aber was ihn heute noch so aktuell macht, sind die auf Griechisch geschriebenen Gedanken, die seine Zeitgenossen nie zu lesen bekamen. Weil Marc Aurel seine philosophischen Ermahnungen nur für sich selbst verfasst hatte.
Da schreibt er unter anderem, vergiss nicht, man benötigt nur wenig, um ein glückliches Leben zu führen. Und das schreibt der mächtigste Mann der Erde. Und das trifft so ein bisschen momentan den Zeitgeist auch der jüngeren Generation, der Life-Work-Balance-Generation. Geld und Karriere ist vielleicht nicht das Allerwichtigste im Leben. Und das macht diesen Kaiser sehr interessant.
Marc Aurel ist der letzte bedeutende Vertreter der jüngeren Stoa, jener Philosophenschule, die zu den 4 Großen der Antike zählte. Allerdings war der Kaiser kein originärer Denker, sondern ein Eklektiker, der zusammentrug, was er bei älteren Stoikern wie Epiktet gelesen hatte. Vor allem die stoische Ethik sollte ihm zum Maßstab seines Handelns werden. Aber war Marc Aurel wirklich ein Philosoph auf dem Kaiserthron?
Diese Bezeichnung wurde erst Jahrhunderte nach seinem Tod geprägt. Nachdem 1558-59 seine Selbstbetrachtungen wiederentdeckt wurden, erlebten sie einen unglaublichen publizistischen Aufstieg. Marc Aurel wurde zum Best- und Longseller-Autor, gepriesen als der Philosophenkaiser, der er für seine antiken Zeitgenossen nie gewesen war, sagt Markus Reuter.
Die Römer haben ihn als einen sehr guten Kaiser wahrgenommen, wahrscheinlich sogar einen der besten, den sie je hatten. Aber wenn man heute Marc Aurel im Internet eingibt oder im Buchhandel guckt, der Philosoph auf dem Kaiserthron, Marc Aurel, der Philosophenkaiser, das definitiv nicht. Er war einer der besten Kaiser, die sie je hatten, aber kein Philosophenkaiser.
Marc Aurel wurde am 26. April 121 nach Christus in Rom als Marcus Annius Catilius Severus in eine vornehme Senatorenfamilie hineingeboren. Den Kaisernamen Marcus Aurelius sollte er erst später erhalten. Dass der Bub einmal Herrscher über das damals größte Reich der Welt werden würde, war anfangs keineswegs klar. Möglich wurde diese ungewöhnliche Biografie nur dank einer Epoche, die wir heute als Ära der Adoptivkaiser bezeichnen.
In jener Periode zwischen 98 und 180 nach Christus wurde die Herrschaftsnachfolge in Rom durch Adoption bestimmt, weil die Kaiser keine leiblichen Söhne hatten. Die Epoche gilt als Glanzzeit des Römerreichs und Sinnbild für eine gute monarchische Herrschaft. Nerva, Trajan, Hadrian, Antoninus Pius und Marc Aurel wurden später oft als die fünf guten Kaiser bezeichnet.
Marc Aurels Familie war reich, angesehen und politisch ehrgeizig. Sein Großvater hatte dreimal das Amt des Konsuls inne und pflegte beste Kontakte zu Kaiser Hadrian. Der soll auf den kleinen Marcus aufmerksam geworden sein, weil sich der Bub schon früh durch besondere Ernsthaftigkeit und Wahrheitsliebe auszeichnete. Bereits als Achtjähriger wurde er in das angesehene Priesterkollegium der Salier aufgenommen.
Weil Kaiser Hadrians vorgesehener Nachfolger unerwartet starb, adoptierte er im Jahr 138 den Senator Antoninus Pius mit der Auflage, auch gleich die beiden nächsten Nachfolger zu ernennen. Nämlich den 17-jährigen Marc Aurel und den 10 Jahre jüngeren Lucius Verus. Diese beiden Thronprinzen wurden gewissenhaft auf ihre künftige Herrschertätigkeit vorbereitet. 23 Jahre lang. Denn so lang sollte Antoninus Pius noch leben. Die Kronprinzen mussten also lange warten.
Kein anderer römischer Kaiser ist so gut auf sein Regierungsamt vorbereitet worden wie Marc Aurel. Ich sage immer in Führung, das war der Prinz Charles der Antike, der ewige Kronprinz. Aber es hat auch nicht geschadet, 23 Jahre auf sein Regierungsamt vorbereitet worden zu sein. Er hat in der Zeit an der Regierung teilgenommen, an Gerichtsprozessen, Verwaltungsakten. Das können wir alles sehr, sehr gut belegen. Also es ist eine sehr interessante Biografie.
Nebenbei hatte Marc Aurel auch viel Zeit zum Lesen, Nachdenken und Schreiben. Die Beschäftigung mit Philosophie war damals nicht ungewöhnlich für Römer der Oberschicht. Bemerkenswert aber war die Ernsthaftigkeit, mit der sich Marc Aurel der Liebe zur Weisheit widmete. Denn Philosophie war für ihn keine abstrakte akademische Disziplin, sondern eine Lebensform mit permanenten geistigen Übungen für den Alltag und Ermahnungen an sich selbst. Nichts im Leben dürfe einen in seiner Gelassenheit erschüttern. Denn letztlich sei alles banal und schnell vergänglich. Deshalb nehme man die Dinge des Lebens am besten, wie sie kommen. Auch wenn das launenhafte Schicksal oft herbe Schläge und schwere Herausforderungen bereithält.
Zum Beispiel Kriege, Krankheiten oder den Tod geliebter Menschen. Marc Aurel und seine Frau Faustina, die ihn später bei allen Feldzügen und Reisen begleitete, hatten 13 Kinder, von denen allerdings nur 6 das Erwachsenenalter erreichten.
Als im März 161 sein geliebter Adoptivvater Antoninus Pius stirbt, besteigt der fast 40-jährige Marc Aurel den Thron. Er ist nun Princeps, der erste Bürger untergleichen, so der offizielle Titel des römischen Kaisers damals. Marc Aurel überrascht die Senatoren mit einer eigentümlichen Bitte. Sie sollen nicht nur ihn, sondern auch seinen Adoptivbruder Lucius Verus zum Kaiser ausrufen.
So ein Doppelkaisertum hatte Rom bis dato noch nicht gesehen. Über die Motive für Marc Aurels Vorschlag haben Historiker viel spekuliert. Wollte er die Parteigänger seines jüngeren Stiefbruders besänftigen? Wollte er die Bürde des Amtes teilen? Letztlich kann man es nicht beantworten, sagt Markus Reuter. Aber die ungewöhnliche Idee erweist sich als zukunftsweisend.
Marc Aurel greift seiner Zeit damit ein Stück voraus. In der Spätantike gibt es nicht nur 2 Kaiser, manchmal 3 Kaiser, 4 Kaiser, die Tetrarchie. Auch schon im 3. Jahrhundert wird es sehr viele Kaiser geben, die ihre Söhne oder wie auch immer nahestehende Verwandte zu Mitkaisern ernennen. Mit Marc Aurel beginnt in der Tat ein neues Zeitalter. Und das finde ich eigentlich das Spannende.
Das Adoptivbrüderpaar auf dem Kaiserthron hätte unterschiedlicher nicht sein können. Zumindest, wenn man den schriftlichen Quellen glaubt. Von Marc Aurel zeichnen sie das Bild eines guten und vorbildlichen Herrschers, der um Gerechtigkeit und Gemeinwohl bemüht ist. Ein ganz anderes aber von seinem Stiefbruder.
Lucius Verus, der deutlich jüngere, ist in den erhaltenen Schriftquellen immer, ja, man würde heute sagen, der Lebemann, der Mann der Frauen, Wein, Weib, Gesang, Wagenrennen, Gladiatorenspiel zugeneigt. Wir greifen natürlich diese beiden Klischees auch in der Ausstellung auf, sagen aber natürlich auch, wir haben nur diese Schriftquellen, mehr haben wir leider nicht.
Fest steht, dass gleich nach Herrschaftsantritt turbulente Zeiten beginnen. Ganz im Osten des Römerreichs, in Armenien, bricht der Krieg mit den Parthern los. Der Konflikt hatte sich seit einigen Jahren abgezeichnet und zur krisenhaften Herausforderung entwickelt. Daher musste einer der beiden Kaiser persönlich an die Front. Marc Aurel schickte Lucius Verus in den Osten, wo die Römer erst nach 5 Jahren einen sehr verlustreichen Krieg gewinnen konnten.
Als Lucius Verus dann nach Rom zurückkehrt, feiern beide Kaiser gemeinsam den Triumphzug, in dem der Sieg über die Parther gefeiert wird. Und auch alle historischen Quellen sagen, dass es zwischen Lucius Verus und Marc Aurel nie zu irgendwelchen Kompetenzstreitigkeiten oder Machtrivalitäten gekommen ist, was man erwarten würde, wenn zwei nominell gleichberechtigte Herrscher über ein Weltreich herrschen.
Denn das Sagen hat Kaiser Marc Aurel. Er setzt vor allem innenpolitische Akzente und wird immer wieder mit großen Herausforderungen konfrontiert. Mal wird Rom von einer katastrophalen Überschwemmung des Tiberflusses heimgesucht, dann zieht eine Seuche durchs Land, die später als Antoninische Pest in die Bücher eingeht. Marc Aurels Leibarzt Galen beschreibt eindrücklich den Verlauf und die Symptome dieser Pandemie.
Diese schriftlichen Quellen berichten unter anderem davon, dass an einzelnen Tagen über 5000 Pesttote aus der Stadt Rom herausgeschafft worden sein sollen. Aber das Problem, was von der archäologischen Seite, gibt es leider überhaupt keinerlei Nachweise, dass unter Marc Aurel eine übergroße Zahl an Personen vorzeitig gestorben ist.
Verbürgt ist hingegen, dass zu Beginn des Jahres 169 der 38-jährige Mitkaiser Lucius Verus völlig überraschend stirbt. Es brodelt heftig in der Gerüchteküche. Marc Aurel soll seine Finger im Spiel gehabt haben, heißt es unter anderem. Aber viel wahrscheinlicher ist, dass Mitkaiser Lucius Verus an einem Schlaganfall oder an den Pocken verstorben ist. Jedenfalls steht Marc Aurel nun plötzlich allein als Herrscher an der Spitze eines Großreiches, das schwer unter Druck gerät. Denn nördlich der Donau, im heutigen Niederösterreich und Mähren, bedrängen die germanischen Volksstämme der Markomannen und Quaden die Grenzen der Weltmacht.
65 Jahre lang hatten die Römer ihre Armee nicht wesentlich vergrößert. Deshalb mussten sie massiv aufrüsten. 11.000 neue Legionäre wurden rekrutiert. Und fast die gleiche Zahl an Hilfstruppen. Gerade noch rechtzeitig, bevor im Jahr 166 nach Christus die Markomannenkriege ausbrachen. Die wurden zu einer ernsthaften Bedrohung für das Weltreich.
Im Jahr 171 musste sogar der Kaiser persönlich an die Front. Obwohl er alles andere als ein Krieger war und keinerlei militärische Ausbildung hatte. Aber Marc Aurel wusste um seine Verantwortung für das Gemeinwohl und so verbrachte er von seinen 19 Kaiserjahren fast 13 an der Donaufront. Im Feldlager von Carnuntum, 40 Kilometer östlich von Wien, verfasste er schließlich auch seine philosophischen Meditationen.
Diese Selbstbetrachtungen waren für ihn eine Stütze, auch als im Jahr 175 ein Militärputsch losbrach. Avidius Cassius hieß der General, der im heutigen Syrien stationiert, auf ein Gerücht hereingefallen war.
Avidius Cassius hört, dass Marc Aurel gestorben sei. Daraufhin erklärt er sich zum Nachfolger Marc Aurels. Und Marc Aurel rüstet dann zum Krieg, er bricht die Kämpfe an der Markomannenfront ab. Und bevor es dann zum Bürgerkrieg kommt, ermorden die Soldaten in Syrien den aufständischen General Avidius Cassius. Aber für Marc Aurel ist es dann das Zeichen, ich muss meine Nachfolge regeln. Kein General darf sich Hoffnungen machen, wenn ich jemals sterbe, dass er mein Nachfolger werden kann.
Nach dem gescheiterten Putsch beschließt Marc Aurel, seinen erst 15-jährigen leiblichen Sohn Commodus zum Mitkaiser und künftigen Nachfolger zu ernennen. Commodus ist ein ganz anderer Typ als sein Vater. Kein Philosoph oder Literat, sondern mehr ein Gladiator, der später als Kaiser sogar bei Wettkämpfen im Kolosseum auftritt.
Nach allem, was wir an Informationen haben, hat Commodus deutlich mehr seine privaten Interessen ausgelebt. Und das war eben Gladiatorenspiel, was ein römischer Kaiser eigentlich hätte nicht machen dürfen. Er hat auch einen sehr konfrontativen Kurs gegen den römischen Senat gefahren. Und Commodus war dann in der Tat auch einer der ersten Kaiser, die eines gewaltsamen Todes wieder gestorben sind.
Sein Vater, Kaiser Mark Aurel, starb am 17. März 180 nach Christus. Der Ort des Todes, ob im heutigen Wien oder in Sirmium auf dem Balkan, ist nicht geklärt. Auch die Todesursache bleibt ungewiss, sagt Markus Reuter.
In der filmischen Adaption finden wir immer dann wieder Versionen. Commodus, der Sohn, der nicht auf den Regierungsantritt warten wollte, hätte seinen Vater durch einen vergifteten Apfel umgebracht. Wir finden Versionen, Mark Aurel sei in der Pest gestorben. Nichts dergleichen können wir eigentlich historisch belegen. Und man muss auch dazu sagen, Mark Aurel ist mit 59 Jahren weit über das Durchschnittsalter eines antiken Menschen hinaus. Das lag eher so für Männer bei 40, 45 Jahren. Wenn man mit 59 Jahren im Römischen Reich stirbt, hat man schon ein langes Leben gehabt.
Mit Mark Aurels Tod endet die Ära der Adoptivkaiser. Und schon kurze Zeit später erkennen die Römer, dass mit ihm eine bedeutende Epoche zu Ende gegangen ist. Der Historiker Cassius Dio kommt sogar zu dem Schluss, dass das goldene Zeitalter jetzt in ein Zeitalter von Eisen und Rost übergehe.
Mark Aurel hat auch im Urteil seiner Zeitgenossen sehr sozial regiert, auch wenn er nie darüber nachgedacht hat, Männern und Frauen die gleichen Rechte zu geben oder die Sklaverei abzuschaffen. Aber Mark Aurel hat sich um verschuldete Städte gekümmert, er hat sich um Waisenkinder gekümmert. Er hat in Krisenzeiten sogar den kaiserlichen Haushalt in Rom aus dem Kaiserpalast versteigern lassen. Das hat vor ihm und nach ihm kein Kaiser getan. Und das haben die Römer auch in den nachfolgenden Generationen hoch angerechnet.
Was ist gute Herrschaft? Diese Frage beschäftigt die Menschen seit Jahrtausenden. Und immer wieder fällt in dem Zusammenhang auch der Name Mark Aurel. Deshalb widmete die Trier Landesausstellung 2025 dem Thema einen eigenen Schwerpunkt im Stadtmuseum Simeonstift. Für seine römischen Zeitgenossen war er bestimmt ein guter Kaiser, sagt Museumsdirektorin Viola Skiba.
Aber Mark Aurel war ein pflichtbewusster Herrscher, das heißt, er hat auch Kriege geführt. Und deswegen ist die Frage danach, ob er ein guter Herrscher war, immer auch konditioniert von der Frage, ja, für wen denn? Für seine eigenen Untertanen, für die Römer? War er ein guter, ein pflichtbewusster Herrscher? Aber für diejenigen, die auf der anderen Seite standen, für die Markomannen beispielsweise, vielleicht nicht ganz so.
Auch nicht für Christen, die ihrem Glauben treu bleiben wollten. Sie wurden mancherorts im Römerreich grausam verfolgt. Etwa beim großen Pogrom von Lyon im Jahr 177. Mark Aurel hat solche Verfolgungen zwar nicht forciert, aber unterbunden hat er sie auch nicht.
Und im Umgang mit militärischen Gegnern war er alles andere als zimperlich, sagt Markus Reuter. Die Markussäule in Rom zeigt dramatische Szenen aus den Markomannenkriegen.
Szenen, die wir heute zum Teil als Kriegsverbrechen bezeichnen würden, aber das haben die Römer gut gefunden. Man muss es gnadenlos so sagen, die Römer haben von einem guten Kaiser erwartet, dass er mit allen militärischen Mitteln die Sicherheit des Römischen Reiches garantiert oder versucht wiederzuerlangen. Und insofern waren auch diese Taten, die Mark Aurel als einen ziemlich brutalen Kriegsherrn zeigen, in den Augen der Römer gut. Man hat das erwartet.
Mark Aurel war also ein Kind seiner Zeit. Und in der Antike galten andere Maßstäbe als heute. Dennoch hat der Kaiser immer noch viele Fans, unter Historikern, Schriftstellern, Managern oder Politikern wie Helmut Schmidt und dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton. Gerade Praktiker der Macht könnten sich seine stoischen Selbstreflexionen nach wie vor ins Stammbuch schreiben.
Achte darauf, dass der Purpur nicht auf dich abfärbt, wenn du zum Herrscher gemacht wirst. Bleibe ein einfacher, guter Mensch. Integer, ernsthaft, schlicht. Ein Freund der Gerechtigkeit, gottesfürchtig, wohlwollend, liebevoll und standhaft in der Erfüllung deiner Pflichten.
Das forderte Marc Aurel damals von sich selbst. Dass wir seine Selbstbetrachtungen heute haben, sagte Historikerin Viola Skieber, sei ein Glücksfall der Geschichte. Auch wenn sie nur Ideale beschreiben, die mit der politischen Wirklichkeit der Kaiserherrschaft oft nur wenig zu tun haben. Aber seine Gedanken berühren Fragen, die sich Menschen zu allen Zeiten und in allen Kulturkreisen stellen.
Und deswegen ist er, glaube ich, auch bis heute so relevant, weil wir uns selbst als moderne Menschen mit zum Teil ganz neuen Themen immer noch wiederfinden in diesen Gedanken und sie auch uns etwas bieten, was uns weiterhilft möglicherweise.
Auch die 11. Klasse eines Ansbacher Gymnasiums besuchte 2025 die Marc-Aurel-Ausstellung in Trier. Kann der Philosophenkaiser für heutige Schüler noch Vorbild sein? Der Latein- und Geschichtslehrer Benedikt Dorbart zögert etwas. Manche seiner Gedanken, sagt der Pädagoge, wirken schon recht morbide und düster. Dennoch.
Diese Gelassenheit, diese Akzeptanz des Unabänderlichen, das klingt vielleicht für heutige Menschen etwas fatalistisch. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es dazu beitragen kann, innere Ruhe, eine innere Stabilität zu erlangen, um ja, sich dann einfach mit Dingen, die so ohne weiteres nicht zu verändern sind, auch zu arrangieren und damit auch eine Art innere Freiheit zu erlangen. Denn das ist ja letztlich das Ziel der stoischen Philosophie, irgendwie die Kontrolle über die Launen des Schicksals auch wieder zurückzugewinnen.
Die Launen des Schicksals halten neuerdings wieder Pandemien und Kriege bereit. Themen, die alle angehen. Auch die Ansbacher Gymnasiasten. Kann uns ein Marc Aurel da heute noch Antworten geben? Schon, meint der 16-jährige Christopher.
Weil man hat ja auch gesehen, wie Marc Aurel den Krieg nicht gemocht hat und wie er auch in seiner Selbstbetrachtung darüber geschrieben hat, wie schlimm das ja eigentlich war, dass er diesen Krieg ja dann auch führen musste an der Donaugrenze. Und wir haben jetzt auch wieder Konflikte im Osten. Das kann man auch auf unsere heutige Zeit sehr gut interpretieren und auch darauf beziehen.
Marc Aurel hat uns also auch heute noch einiges zu bieten. Er gibt uns zwar keine Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit. Die kann und muss jeder für sich selber finden. Aber er kann uns Denkanstöße geben, wenn wir mit ihm und vor allem mit uns selbst in ein Zwiegespräch gehen, um dann hoffentlich klüger daraus hervorzugehen und entscheiden zu können. So gesehen sind die Selbstbetrachtungen dieses römischen Kaisers recht modern, nämlich ein mitunter hilfreiches Stück angewandter Philosophie.
Thomas Grasberger über den Kaiser Marc Aurel, dessen philosophische Selbstbetrachtungen sich bis heute gut verkaufen. Wenn Sie hören wollen, bei was sich der noch größere Teil der antiken römischen Gesellschaft entspannt hat, empfehlen wir Ihnen Weltmacht Rom, Badekultur und Herrschaft im Podcast Alles Geschichte. Zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link haben wir auch in die Shownotes gesetzt.